Vielen Dank. Jawohl, sind wir wieder fit zum Hören? Gut, freue mich. Ich möchte da noch die drei Bücher ganz kurz empfehlen, weil es haben schon einige gefragt, um was es sich bei diesen Büchern handelt. Das wäre also Verlust der Heimat. Da habe ich geschrieben über die Geschichte der vertriebenen Defferecker. Das Defferecken-Tal im Osttirol gehörte seinerzeit zum Bistum Salzburg. 1684 wurden die Defferecker um des Glaubens willen vertrieben. Das war so eine tragische Geschichte und so ein tragisches Ereignis. 600 Leute wurden von heute auf morgen im eiskalten Winter aus ihrer Heimat weggejagt und mussten über 300 Kinder zurücklassen. Das ist also ein Büchlein, das sehr, sehr bewegt. Und wie der Herr durch sie, durch diese Vertriebenen auch Segen geschenkt hat. In diesem Büchlein schreibe ich über die Missionsgeschichte in Österreich. Wenn man bedenkt, dass die Türen hier in diesem Land für die Evangelisation, wie wir sie heute tun dürfen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Stellt euch einmal vor, als ich hier in Altenmarkt vor 20 Jahren einen Gartenvortrag hielt, das war eine ganz tragische Situation. Da ist ein Mann aufgestanden, hat in den Saal hineingeschrien: Das ist ein gefährlicher Sektier, hör dem nicht zu. Und dann ging es so richtig los, gell? Dieser Mann ist später Erzbischof in Salzburg geworden. Große, große Anfeindungen. Heute ist es nicht mehr so. Heute haben wir Freiheiten wie nie zuvor. Dann habe ich über einen Mann geschrieben aus Nürnberg. Das wird euch wohl auch sehr interessieren. Ist der Name Johann Tobias Kissling für euch ein Begriff? Ach, das müsst ihr einfach lesen. Wenn ihr das lest, dann könnt ihr nicht mehr aufhören. Dieser Mann hat vor der Toleranzzeit in Österreich, vor 1781, Gewaltiges geleistet. Wie der hier in Österreich Menschen besucht hat, sie ermutigt hat, die Geheimprotestanten, die sogenannten, wie er ihnen Bibeln gebracht hat, Tausende von Bibeln. Er war ein Geschäftsmann, dieser Kissling, hat in der Deutschen Christentumsgesellschaft mitgearbeitet mit Friedrich Christian Spittler in Basel, ist wohl auch ein Begriff, der St. Krishona gegründet hat und die Basler Mission. Und wenn wir da lesen, was dieser Mann in unserem Land Österreich getan hat, kommt man zum Staunen nicht heraus. Dann die drei großen Erweckungen in Österreich vom Jahr 1200 bis 1731, die Waldenser, die Wiedertäufer und dann eben die Salzburger Protestanten. Dieses Buch hier ist einfach auch sehr bewegend. Da lesen wir drinnen von Samuel Ulsberger, der in, wie heißt jetzt wohl die Ortschaft, Unterteck bei Stuttgart. Kirchheim Unterteck ist er geboren worden, war in Stuttgart beim Herzog Ludwig Hofpfarrer, der ihn zum Tode verurteilt hat, den Samuel Ulsberger. Und durch einen Hofbeamten des Herzog Ludwig wurde ihm kurz, bevor man ihn hätte umbringen wollen, ist er gerettet worden. Und dieser Mann kam nach Augsburg an die St. Anna-Kirche und dann erlebte er, wie die Salzburger Vertriebenen zu Tausenden nach Augsburg kamen. Und was der Mann geleistet hat für die Salzburger, das ist eine Lektüre, die sehr bewegt. Genügt das, die Information? Ich könnte sie auch vorlesen, aber ich mache es jetzt nicht. Wir kommen ja zu einem wichtigen Vortrag und wollen miteinander aufschlagen in der Bibel Matthäus Kapitel 13. Matthäus 13. Und zwar Vers 36 und folgende Verse. Matthäus 13, Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Ich möchte hier auf diesen einen Satz aufmerksam machen. Der Acker aber ist die Welt. So ist unser Thema für den heutigen Abend. Und ich habe ja schon gestern Abend über die Dringlichkeit der Mission geredet. Wir haben da einiges miteinander betrachtet. Und bevor ich jetzt in dieses Thema einsteige, möchte ich euch etwas erzählen, was mich mein ganzes Leben lang ganz besonders begleitet. Es ist etwas Großartiges, wenn man gute Freunde hat. Liebe Menschen, die einem Mut machen. Mut machen, ganz bewusst und treu mit dem Herrn Jesus zu leben. So hatte ich einen Freund aus der Schweiz. Er war etwa 20 Jahre, nicht ganz, älter als ich. Er hat gewusst, dass ich im Missionsdienst in Österreich ganz neu begonnen habe. 1966 war das. Und da hat er mich einmal gebeten: Walter, darf ich mitkommen? Ich möchte so gern mitkommen mit dir nach Österreich. Natürlich gern, sehr gern. Er war bekannt bei uns in der Schweiz, besonders bei den Landwirten. Er war der Erfinder eines ganz neuen Systems für die Schweinefütterung. Dadurch hat er natürlich auch einen gewissen Wohlstand erreicht und einen gewissen Reichtum. Aber es hat ihm nicht so viel bedeutet. Ihm wurde immer wichtiger und dringender, sein Leben, sein Vermögen, alles, was er ist und was er hat, für das Reich Gottes zu investieren. Er hat sich dann ein Flugzeug gekauft, mit dem hat er mich auch nach Innsbruck geflogen zur Bibelstunde. Da war ich innerhalb einer Stunde von Bern in Innsbruck und nicht mit dem Auto fast, weiß wie viele Stunden, damals noch ohne Autofahren. Und dieser Mann wurde mehr und mehr einfach innerlich gedrungen, alles, was er ist und alles, was er hat, dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Niemand hat mich so motiviert für den evangelistischen Dienst wie dieser Walter. Wir haben nur ein Thema gekannt, wenn wir miteinander in seinem Mercedes nach Österreich fuhren. Fliegen wollte ich nicht mehr, weil mir so elend schlecht wurde dabei. Das geht nicht so was, das konnte ich nicht dulden. Nur ein Thema, ein einziges. ich will mein Leben ganz für den Herrn einsetzen. Oh, wie haben wir einander dermaßen ermutigt, dass uns vorkam, wir beide müssen einfach und können nicht anders unser Leben total für die Sache des Herrn investieren. Gut, die Jahre gingen vorüber. Er hat sich beworben in Paraguay bei der Mission von den Mennoniten, dort als Pilot tätig zu werden. Er war sich gewohnt mit dem Flugzeug. Er hat ja viele Stunden geflogen, hat weitere Prüfungen abgelegt. Und stellt euch vor, es kam der Tag, wo Walter mit seinen 5 Kindern und seiner Frau die Schweiz verlassen hat und nach Paraguay, nach Asunción übersiedelte. Jetzt war er da, was sein größter Wunsch war, dem Herrn voll und ganz zu dienen. Damals lebte ich noch, oder waren wir, ja, wir waren schon verheiratet, 1975, 1973 haben wir geheiratet. Das hat mich so bewegt. Wie kann ein Mensch, der so alles hatte, äußerlich gesagt, eine wunderbare Familie, so viele Möglichkeiten, eben auch in der Schweiz dem Herrn zu dienen. Wie kann er alles verlassen und zu den Ärmsten der Armen zu gehen und ihnen zu helfen? Ich war tief, tief beeindruckt. Bis 1975, 3 Monate nachdem Walter mit seiner Familie nach Asunción übersiedelt war, ein Telegramm kam: Walter lebt nicht mehr. 3 Monate nach der Übersiedlung ist er im Urwald in Paraguay mit einer weiteren Missionarsfamilie und anderen einheimischen Missionaren abgestürzt. 5 Missionare sind tödlich verunglückt. Das hat mich so erschüttert. Man hat einfach schreien müssen. Wisst ihr, man kann das einfach nicht fassen. Wie kann ein Mensch, der alles für das Werk des Herrn investiert hat, kaum angekommen, kaum begonnen mit der Fliegerei für die verschiedenen Missionsgebiete im Urwald hin und her, nicht mehr da sein. Seine Frau stand in Asunción mit ihren Kindern und wartete auf ihren Mann, der eben Missionare im Urwald abgeholt hatte, an eine große Glaubenskonferenz in Asunción. Könnt ihr euch vorstellen, als der Bericht kam, der Walter kommt nie mehr. Nun, ich kann da nicht in alle Einzelheiten erzählen. Es sind viele, viele Jahre vergangen. Ungefähr 35 Jahre. Hat mir Esther ein Buch gezeigt in unserem Bücherregal, das wir vielleicht vor vielen Jahren mal gekauft hatten. Und das war ein Buch von der deutschen Indianermission. Und stellt euch vor, in diesem Buch war die Geschichte von meinem Freund genau beschrieben, wie er verunglückt ist, mehr nicht. Mich hat das wiederum so aufgewühlt, dass ich sofort nach dem Lesen des Berichtes nach Paraguay eine Mail geschickt habe. Lebt dieser und dieser Mann noch, der damals die 5 Missionare beerdigt hat in Asunción? Und stellt euch vor, der lebte noch. Und ich habe ihm sofort mitgeteilt, dass Walter Brönnimann, den er damals beerdigt hat, den Piloten, dass das mein Freund war. Er war tief bewegt. Wir haben dann miteinander mehrere Mails ausgetauscht. Ob Mitternacht oder Tag, je nachdem. Und dann hat mich der eine Gedanke bewegt. Welche Frucht ist durch Walter Brönnimann, meinem liebsten Freund, in Paraguay geschenkt worden vom Herrn? Kann man Frucht für die Ewigkeit erwarten von einem Menschen, der 3 Monate in der Ferne dem Herrn gedient hat? Ich bekam sofort Bescheid mit einem Bericht. Walter, ich kann dir Folgendes mitteilen. Als das Flugzeug abstürzte, war in der Nähe im Urwald eine Hütte. In dieser Hütte lebte eine Familie, eine gläubige Familie. Und diese gläubige Familie hatte ein 14-jähriges Mädchen. Und dieses Mädchen sagte zu der Mutter: Jetzt ist etwas Furchtbares passiert. Ich hörte einen furchtbaren Schlag. Es ist etwas passiert. Ich muss raus. Ich muss gehen. Ich muss schauen, was passiert ist. Und jetzt kommt das 14-jährige Kind an den Platz, wo die Trümmer und Leichenteile von dem Flugzeug herumlagen. Furchtbar, schrecklicher Anblick. Und was tat diese Agrippia? So hat das Mädchen geheißen. Da ist sie hingestanden in diesem Trümmerfeld und hat gesagt: Herr Jesus, das sind Missionare, die aus der Schweiz zu uns nach Paraguay gekommen sind und ihr Leben hier verbringen wollten, um Menschen zu retten. Du hast sie heimgeholt. Da liegen sie alle. Aber Herr Jesus, da stehe ich, Agrippia, und ich will in ihren Riss treten. Mein Leben soll ganz dir gehören. Was ist mit Agrippia geschehen? Agrippia wurde eine gesegnete, vom Herrn brauchbare junge Frau. Sie hatte einen Missionar geheiratet, einen paraguayischen Missionar, der 3 Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem Motorrad tödlich verunglückt ist. Jetzt stand Agrippia mit 2 oder 3 Kindern ganz allein da. Nur ein Ziel hatte sie, dem Herrn zu dienen in ihrem Leben, wie sie es versprochen hatte. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Bruder Plätte aus Paraguay hat mir geschrieben: Durch diese Frau haben sich viele, viele Menschen bekehrt. Sie ist bei uns in Paraguay eine gesegnete Persönlichkeit, die Großes wirkt für den Herrn. So hat der Tod meines Freundes doch auf die Zeit gesehen reiche Frucht gewirkt. Oh, ihr Lieben, wie viel Not und Leid in dieser Welt. Manchmal möchte man fragen, warum ist das geschehen? Habt ihr auch schon mal so gefragt? Warum lässt Gott das zu? Als unser geliebter Andi Zachhuber, der mein lieber Freund war, 2 Monate vor seinem Sterben hier in Radstadt noch die Familienfreizeit hatte mit der Bad Ischler Gemeinde und Andreas dort am Balkon im Dandalier Schloss bittere Tränen geweint hat: Walter, ich habe nur einen Wunsch, dass noch viele, viele Menschen gerettet werden. Der Herr kann mein Leben gebrauchen. Ich bin für ihn bereit zu dienen. Und 2 Monate später war er daheim. 50 Jahre alt. Ja, manchmal gibt es Wege und Situationen, die wir nicht begreifen. Ich komme zurück zu meinem Thema: Der Acker ist die Welt. Mission ist ein Hineingenommenwerden in einen Kampf auf Leben und Tod. Und zwar geht es, wie wir alle wissen und überzeugt sind davon, geht es um Leben oder ewigen Tod. Wenn sich die Menschen nicht bekehren, werden sie ewig verloren gehen. Ich freue mich, dass ihr bereit seid, liebe Geschwister, diese Bücher zu verteilen, damit wieder Menschen Gott möge schenken, gerettet werden, dass sie die frohe Botschaft annehmen können. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern er will, dass die Menschen eben nicht verloren gehen, sondern dass sie geistlich leben durch den Glauben an Jesus Christus. Mission heißt gesandt werden oder gesandt sein zu den Verlorenen in dieser Welt. Ich weiß, dass das heute nicht mehr modern ist. Man ist vielleicht gar nicht mehr so bereit, ein ganzes Leben einfach aufs Missionsfeld zu gehen, irgendwohin und sich ganz vom Herrn gebrauchen zu lassen. In unserem Land Österreich, wisst ihr, was man gesagt hat, als ich 1966 mit der Missionsarbeit begonnen habe. Walter, eines musst du wissen. Österreich ist das Grab für die Missionare. Es ist das Land auf der Erde, wo es am schwersten ist zu missionieren. Hat er das gewusst? Das Land in den heutigen Grenzen war zu 85% evangelisch nach der Reformation von Martin Luther. Und heute ist Österreich zu 96% katholisch. Und es hat geheißen, in diesem Land sind die Sektenmissionare nicht willkommen. Könnt ihr euch tragische Geschichten erzählen, die Esther und ich erlebt haben im Anfang unserer Missionsarbeit. Und doch, Mission ist wichtig. Überall, ob das in Manching, in Kelheim, in Ingolstadt, ob das hier in Österreich, überall, Missionsarbeit ist dringend notwendig. Und Mission erfordert Opfer. Die Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu, hat einmal Oswald Smith gesagt, es steht auch in seinem Buch Glühende Retterliebe, die Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu Christi ist die Evangelisierung der Welt. Und wenn eine Gemeinde Mission treibt und Evangelisation, dann ist eine Gemeinde wirklich gut dran. Gemeinden, die Evangelisation noch an die erste Stelle setzen, die Missionsarbeit, das ist wirklich so wichtig. Ich kann mich noch gut erinnern an meine Jugendzeit zurück. Wisst ihr, was mir auch als Kind am allerliebsten war? Das waren die Missionskonferenzen unseres Gemeindeverbandes in der Schweiz. Es gab 3 große Landeskonferenzen, die an Pfingsten, die im Hochsommer im Juli und die am Bettag im September in der Schweiz. Unsere Glaubenskonferenzen haben am Donnerstagabend begonnen und endeten am Sonntagnachmittag. Wo haben die Leute geschlafen? Gerade wir Kinder und Jugendliche, wir haben in einem Schafstall geschlafen. Oh, das war uns immer so eine Freude, in einem Schafstall zu schlafen, auf Stroh und Heu. Wunderbar. Schon allein deswegen ist man gern an die Konferenzen gefahren. Und was hat es zu essen gegeben? Jeden Tag eine einfache Suppe. Aber ich will jetzt nicht über Schlafen und Essen reden. Warum bin ich am liebsten gegangen an diese Konferenzen? Weil wir Jugendlichen motiviert wurden für die Mission. Ach, das hat uns, ich weiß noch einmal, hat es mir fast das Herz zerrissen. Ich will in die Mission. Ich will mein Leben für den Herrn leben, habe ich gesagt. Das war, als die drei ersten Missionare unseres Verbandes nach Neuguinea gesandt wurden. Und heute sind in Neuguinea riesengroße Gemeinden von Eingeborenen. Nicht mehr die Schweizer Missionare, die Hunderte, die hinausgegangen sind nach Neuguinea und heute noch viele draußen sind am Feld, sondern heute sind viele, viele einheimische Evangelisten, die das Evangelium weitertragen. Wisst ihr, um die Geschichten als Kind von diesen drei Missionaren, wenn man von ihnen hörte oder wenn Leute aus China kamen oder Leute sonst aus aller Welt und haben von der Mission erzählt. Leute, das hat uns so gefesselt und dermaßen motiviert. Nur eines zählt im Leben, nur eines will ich, ganz dem Herrn dienen. Das lohnt sich. Ja, und das war eben auch das, wo ich heute oft, oder ist das, was heute oft einfach fehlt. Wo werden unsere jungen Menschen so total motiviert für den Dienst, für den Herrn? Heute muss man einen guten Beruf haben. Man muss ein gutes Auskommen haben. Man muss dies und jenes. Und früher haben wir nicht so gefragt, Walter, bist du bereit, in die Mission zu gehen? Wie viel Lohn bekomme ich denn? Das habe ich nie gefragt. Mit 700 Franken im Monat. Kommt man da aus mit 700 Franken und später mit 1400 Franken, wo man 5 Kinder zu ernähren hat und eine große Hausmiete bezahlen muss? Geschwister, reicht das? Da habe ich als Gärtner viel mehr verdient. Aber der Herr hat uns nie mangeln lassen, nie zu kurz kommen lassen. Wir haben Wunder über Wunder erlebt mit dem Herrn. Und unsere 5 Kinder haben das alles miterlebt. Und wisst ihr, was sie wollen, unsere 5 Kinder? Missionieren. Sie wollen selber die frohe Botschaft weitertragen. Das ist ihr größtes, wichtigstes Anliegen. Ich meine, das ist genau das, wo ich mir heute oder oft Sorgen mache. Warum wird heute nicht viel mehr für die Missionsarbeit motiviert? Ist es nicht mehr interessant? Ernst Vatter, wem ist der Name bekannt? Ernst Vatter. Stellt euch mal vor, Ernst Vatter war mein Lehrer in Bad Liebenzell auf der Bibelschule. Ernst Vatter war ein Vollblutmissionar. Habt ihr einmal einen Vollblutmissionar erlebt? Dann lest sein Buch Der missionarische Auftrag. Habt ihr das schon gelesen? Leute, ich nehme nächstes Mal einfach mehr Bücher mit. Ja, Entschuldigung. Ich weiß ja gar nicht, ob es ein nächstes Mal für mich gibt. Aber solche Literatur müssen wir lesen. Ein Mensch, der motiviert hat, der selber am Missionsfeld war, der ungeheuer viel geleistet hat. Er kam in die Heimat. Es war im Württembergischen, in einem einfachen kleinen Dorf. Er hatte gerade Heimaturlaub, eben mit seiner Frau, seinen Kindern. Und weil er sein Heimatdorf wieder einmal von dort anschauen wollte, wo er früher als Kind und Jugendlicher oft mit seinen Eltern ins Tal geschaut hatte, dahin wollte er wieder gehen. Und da kam er dahin. Und da saß am Waldrand ein älterer Herr. Und er hat sich zu ihm, grüß Gott, oder wie sagt man auf Württembergisch, sagt man nicht grüß Gott, oder wie grüßt man dort? Nun, sie grüßten einander. Ah ja, auch von hier, gell, auch von hier. Hat es gleich an der Stimme gemerkt, der Herr da am Waldrand. Dann hat sich Ernst Vater zu ihm hingesetzt am Waldrand. Und jetzt redeten sie da ein bisschen miteinander. Plötzlich sagt der ältere Herr, sieh, ich wollte unbedingt hier verweilen und mir dieses Dorf hier anschauen. Ich komme zwar aus Köln, aber wissen Sie, dieses Dorf hier ist mir so wichtig, sagt Ernst Vater. Interessant. Da sagt dieser Mann, ja wissen Sie, ich kenne aus der Literatur einen Mann, der in diesem Dorf hier geboren wurde. Und dieser Mann ist jetzt in Japan und der ist dort Missionar. Und ich habe einfach gedacht, ich muss dahin. Ich muss dahin einfach mal dieses Dorf anschauen. Woher dieser, wie heißt er denn? Woher dieser Ernstvater kommt. Und was sagte dieser Mann, der neben dem Alten saß? Ich bin's. Ich bin's. Hier hat der alte Mann angefangen zu weinen. Das darf doch nicht wahr sein. Sie sind da. Für sie bete ich jetzt schon jeden Tag, seit ich weiß, dass sie in der Mission sind. Und der Ernstvater hat gesagt, das war eines meiner schönsten Erlebnisse. Hier ist ein Mensch, den ich nie gesehen habe, der irgendwo lebt in Deutschland. Und der Herr führt uns da zusammen, damit er sagt, Bruder, Vater, ich bete jeden Tag für Sie. Wie das Gespräch weitergegangen ist, erzähle ich nicht weiter. Ihr könnt euch vorstellen, dass es ein wunderbares Gespräch wurde. Nun komme ich zu meinem Thema noch weiter. Und zwar möchte ich mit euch lesen aus dem 2. Königebuch, Kapitel 7, Vers 1 bis 16. Und ihr werdet mich fragen, Walter, was hat diese alttestamentliche Geschichte zu tun mit Mission? Also wollen wir schauen, ob ihr diese Frage stellt. 2. Könige 7, 1 bis 16. Ihr wisst ja, wenn wir vorher lesen, Kapitel 6, die große, große Hungersnot, in Samaria, Ben-Hadad, der König von ferne her, hat Samaria belagert. Und stellt euch vor, das war ja diese Geschichte, wo die Leute anfingen, Menschenfleisch zu essen. Weil die Geschichte ist euch bekannt. Wo ein Kindlein gegessen wurde, vor lauter Hunger. Die Leute waren alle am Verhungern in der Stadt. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 7, 1 bis 16. Elisa aber sprach: Hört des Herrn Wort. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß feines Mehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Aufseher, auf dessen Arm sich der König lehnte, dem Mann Gottes, und sprach: Und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Er sprach: Siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen. Und es waren vier aussätzige Männer vor dem Tor, und einer sprach zum anderen: Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt, und wir müssten dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen und zu dem Heer der Aramäer überlaufen. Lassen sie uns leben, so leben wir. Töten sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Heer der Aramäer zu kommen. Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand da. Denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Wagen, großer Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen: Siehe, der König von Israel hat gegen uns angeworben, die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun die Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und verbargen's und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und verbargen's. Aber einer sprach zum anderen: Lasst uns so nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Und da sie kamen, riefen sie die Torhüter der Stadt und sagten sie ihnen an und sprachen: Wir sind zum Lager der Aramäer gekommen, und siehe, da ist niemand mehr und keine Menschenstimme, sondern Rosse und Esel angebunden und die Zelte, wie sie dastehen. Da riefen es die Torhüter aus und man sagte es drinnen im Hause des Königs. Und der König stand noch in der Nacht auf und sprach zu seinen Obersten: Lasst euch sagen, wie es die Aramäer mit uns machen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Feld zu verbergen, und denken, wenn sie aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig ergreifen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer seiner Obersten: Man nehme 5 Rosse von denen, die noch in der Stadt übrig geblieben sind. Die haben ja auch alle Rosse, die in der Stadt waren, gegessen. Es war wirklich nichts mehr da. Es war furchtbar, die Hungersnot. Es hat doch gesehen, wie der ganzen Menge, die hier noch übrig geblieben oder schon dahin ist, die lasst uns senden, um nachzusehen. Da nahmen sie 2 Wagen mit Rossen. Und der König sandte sie dem Heer der Aramäer nach und sprach: Zieht hin und seht nach. Und als sie ihnen nachzogen bis an den Jordan, siehe, da lag der Weg voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer in der Eile von sich geworfen hatten. Und als die Boten zurückkamen und es dem König ansagten, ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Und es galt ein Maß feines Mehl, einen Schekel, und zwei Maß Gersten, auch einen Schekel, nach dem Wort des Herrn. Liebe Geschwister, jetzt meine Frage. Hat diese Geschichte mit Mission zu tun, mit Evangelisation? Ja oder nein? Ja. Seid ihr einverstanden? Warum? Wo findet ihr jetzt da drinnen, bitte? Ich habe nicht richtig verstanden. Ja. Ja, ganz eine gute Antwort. Weiter noch. Was ist hier?
Wer?
Jawohl. Noch etwas erwarte ich von euch. Bitte. Ja, nicht alle miteinander. Schaut der Reihe nach. Wunderbar. Ich erwarte noch etwas. Kommt. Danke. Jawohl. Das ist ein Tag guter Botschaft oder froher Botschaft. Genau da möchte ich dann anknüpfen. Also, wir finden hier eine faszinierende Geschichte. Sie zeigt uns die großen Möglichkeiten, die man auf die persönliche Evangelisation übertragen kann. Erstens fällt mir auf in dieser Geschichte, dass es nicht das Wort des Propheten Elisa war, sondern Elisa sagt was? Das ist ein Wort, was? Des Herrn. Der Herr hat zu seinem Propheten gesprochen. Das heißt also, in dieser riesigen Hungersnot, wo nichts mehr da war, aber gar nichts mehr zum Essen, soll plötzlich das Mehl und die Gerste gleich null wert sein, am nächsten Tag um die gleiche Zeit. Und dann hat sich der Aufseher so aufgeregt und gesagt, ja, wenn Gott am Himmel Fenster machen würde, wie kann so etwas geschehen? Unmöglich. Und ihr seht diesen großen Zweifel, der auch vorhanden war. Ich sehe in dieser Geschichte etwas ganz Großes. Es war eine Botschaft des Herrn, hinter der die ganze Macht und Autorität des Himmels steht. Was will ich davon ableiten? Was sagt der Herr Jesus in Matthäus 28? Geht hin, wohin? In alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur und so weiter. Der Herr, wenn er einen Befehl gibt, dann steht er 100% dahinter. Er ist es, der beauftragt. Er ist es, der Kraft gibt, der Mut gibt, der Zuversicht gibt. Und jetzt in Vers 3 lesen wir von 4 aussätzigen Männern. Aussatz war ja damals eine furchtbare Krankheit. Ihnen galt doch das größte Mitleid des Menschen. Ihre Lage war total hoffnungslos. Ein Aussätziger durfte ja nicht mehr in der Gesellschaft leben. Er musste außerhalb der Stadt leben, draußen, vielleicht irgendwo an der Stadtmauer. Total abgesondert von den anderen Menschen. Sie wussten um ihre Not. Es war ihnen voll bewusst. Und dann lest ihr dann weiter unten, wie sie sagten, ja, lassen Sie uns leben, dann leben wir. töten sie uns, dann sind wir tot. Irgendwie sehe ich dort etwas ganz Besonderes auf neutestamentlich. Ich sehe bei den vier Männern nicht allein ein ungeheures Wagnis, sondern ich sehe da bei ihnen auch einen Glaubensschritt. Sie haben genau gewusst, das kann für sie den Tod bedeuten. Todkranke Menschen. Menschen, die keine Hoffnung mehr hatten auf Genesung. Und jetzt gehen sie, tun sie einen Schritt ins, möchte fast sagen, Ungewisse. Wir sehen ganz klar die Führung des Herrn in dieser Geschichte. Diese vier Aussätzigen haben ja letztlich die Stadt Samaria gerettet. Die Lage sah so aus, dass die Bewohner in der Stadt noch in der schrecklichsten Furcht lebten. In Todesangst. Sie sahen, es gibt keine Rettung mehr für uns. Wir verzweifeln. Wir halten es nicht mehr aus. Der Hunger ist so grauenhaft. Wir müssen sterben. Um sie herum Tod und Not. Und wisst ihr, was mir dort auffällt? Diese verhungernden Menschen in Samaria fürchteten sich vor was? Vor einem besiegten Feind. Das ist nicht ungeheuer. Sie fürchteten sich vor einem besiegten Feind. Der Feind war besiegt. Und so weiter, ihr könnt da weiterlesen. Aber einer sprach zum anderen, lasst uns nicht so tun nach ihren ganzen Sammlungen da. Ich kann mir vorstellen, dass die vier jetzt einfach mal genug gegessen haben, gell? Und total festgefeiert haben, vielleicht um 12 Uhr in der Nacht. Die waren aus dem Häuschen vor Freude, kann man doch sagen, oder? Die waren nicht mehr sich selber. Jetzt können wir endlich satt werden. Und plötzlich merken sie, wir handeln nicht recht. Schaut, da kommt es. Einer sagte, lasst uns so nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis Licht der Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun gehen nach Samaria und es dem Hause des Königs ansagen. Und an die Stelle der Trauer kam dann die große Freude. Der Hunger wurde gestillt. Das Geheimnis der Rettung waren die vier Männer, die ihre eigene Not erkannten, durch einen Glaubensschritt ein gewaltiges erlebten, eine Entdeckung machten. Und dann wurden sie zu den Verkündigern der guten Botschaft. Jetzt erschreck nicht, wenn ich folgenden Vergleich ziehe. Wer sind neutestamentlich gesehen die Aussätzigen? Das sind alles die heiligen Österreicher. Die Wiedergeborenen, meine ich. Stimmt das? Oh, die Manchinger, die waren nie aussätzig. Oder? Die waren ja immer so pumperlgesund. Oder? Was waren wir von Natur aus? Sünder. Und mit was wird Sünde verglichen? Mit Aussatz. Es ist ganz, ganz wichtig, das herzusehen. Wir waren in der Finsternis und sind allein durch Gnaden errettet worden. Durch das teure Blut Jesu Christi zu neuen Kreaturen geworden. Und jetzt, wie geht die Geschichte weiter? Für die heiligen Österreicher heißt das, und jetzt öffne den Mund. Jetzt evangelisiere. Jetzt sag, was du mit Jesus erlebt hast. Gilt das auch für die Manchinger, die Kelheimer? Walter sagt dir, das tun wir eh schon lange, oder? Aber weißt du, bei uns ist das halt so, schau, wir sind schon 10 Jahre lang am Predigen und es bringt nichts mehr. Stimmt das? Ich gebe auf. Ich mag nicht mehr. Die Leute wollen sich nicht bekehren. Schluss, fertig, ich höre auf. Ist das richtig? Liebe Paula, wenn ich dich da hinten sehe, du liebe Paula, die Frau von dir, jawohl. Ich will da etwas sagen. Du hast mehrere Geschwister. Und eine deiner Schwester heißt Susi, Susanne. Was will ich damit sagen? Die Susanne hat 39 Jahre lang für ihre Freundin gebetet. Hat ihr immer wieder das Evangelium gesagt. Sie wollte nichts wissen. Und stellt euch vor 2 Jahren hat sich die Freundin von der Susi bekehrt. Und heute ist sie in unserer jungen Gemeinde in Eisenstadt ein leuchtendes Vorbild. Ein strahlender Christ. Ein Mensch mit viel, viel Freude am Herrn. Geschwister, das bewegt mich. Gell, geb nicht auf. Sage es wieder. Aber die Frage ist, da komme ich in den nächsten Vorträgen. Wie sagt man es? Das Wie. Wie bringe ich die Botschaft weiter? Ach, ich habe dann einige interessante Beispiele auch. Schaut einmal, diese Geschichte macht mir Mut. Wen braucht der Herr, damit eine ganze Stadt gerettet wird? Bitte, das müssen wir einmal vor Augen halten. Wen hat der Herr gebraucht, um eine ganze Stadt vom Tode zu erretten? 4 aussätzige Menschen, Männer. Bewegt euch das? Mich bewegt das ungeheuer. Sage nicht, oh, ich bin viel zu wenig theologisch unterrichtet. Nein, das sollen die anderen, die können das viel besser als ich. Ich zeige euch Wege auf, wie jedes Kinder und Erwachsene gebraucht werden können vom Herrn. Sage nicht, ich kann es nicht. Sage nicht, es ist mir zu schwer. Gerade dich will der Herr gebrauchen für diesen Dienst. Er hat dich gerettet. Und jetzt hast du Rettersinn in deinem Herzen und trägst die Botschaft weiter. Ich hätte da wirklich vieles herauszunehmen aus diesem wunderbaren Text der Errettung. Es sollte doch das Lebensziel jedes Christen sein, ein Zeuge der Wahrheit zu sein. Gott hat doch nur einen Weg, nämlich das stellvertretende Leiden seines Sohnes Jesus Christus. Unser Lebensziel zeigt, was wir für wichtig halten. Was ist für uns das Wichtigste? Wirklich das Wichtigste. Da hat ein alter Bruder bei uns in der Schweiz an einer Glaubenskonferenz, es war in Biel, in der Nähe von Bern, Folgendes gesagt. Er hat also in seinem Leben wirklich manches Großes getan für die Sache des Herrn. Was ist das Wichtigste im Leben? Er stellte die Frage. Er hat gesagt, meine liebe Frau und ich haben das auch ganz praktisch einfach uns die Frage gestellt. Ja, wie geschah das denn? Hat er gesagt, als wir 70 Jahre alt wurden, da sagten wir gemeinsam, du komm, wir machen einmal einen Spaziergang durch unsere Wohnung. Interessant, dachte ich. Einen Spaziergang durch die eigene Wohnung, gell? Hast du auch schon mal gemacht, gell? Einen Spaziergang durch deine Wohnung. Du, Mama, brauchen wir das da noch? Wie lange hast du es nicht mehr gebraucht? Na, brauchen wir nicht mehr. Also komm, wir verschenken das. Und dann merkten wir, dass die Wohnung schon etwas lichter wurde, als wir 70 waren. Wir können damit Gutes tun, anderen helfen und so. Na, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt wurden wir 75. Komm, Mama, wir machen einen Spaziergang durch unsere Wohnung. Und wiederum ist vieles weg. Vieles, wo wir gesagt haben, das ist nicht mehr nötig. Das brauchen wir ja nicht mehr. Und wir sind 80 geworden. Und wiederum ist vieles aus der Wohnung weggegangen. Und dann sind wir 85 geworden. Und plötzlich fiel uns auf, dass die Wohnung fast leer war. Aber weißt, wisst ihr, liebe 1000 Zuhörer hier in diesem Festsaal, eines haben wir gelernt. Wir haben uns auf die himmlische Heimat in ganz besonderer Weise vorbereitet. Ist das nicht auch ein gewaltiger Gedanke? Was ist das Wichtigste? An was hängt mein Herz? Ich sage euch jetzt, wo Esthers und meine größte Freude ist, wo wir mit unseren Kindern an solchen Tagen Fest gefeiert haben, wenn sich ein Mensch bekehrt hat. Wenn man im Himmel schon feiert, wo die ganzen Engel in der ewigen Heimat Fest feiern über wie viele Sünder die Buße tun? 10. Bleibt dabei. Über einen Sünder, der Buße tut, freut sich der ganze Himmel. Und wie sollten wir sterblichen Menschen nicht fest feiern, wenn ein Sünder umkehrt? Wann hast du das letzte Mal Fest gefeiert? Ich meine nicht das Grillfest. Ich meine das Bekehrungsfest deines Nachbarn, deiner Freunde, deiner Bekannten, als sie sich bekehrten. Oh, da war dein Haus voller Jubel, voller Gesang, voller Freude. Lohnt sich das? Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, wenn Menschen zum Herrn finden. Der Acker ist die Welt, sagt unser Herr. Wir beten noch. Herr Jesus, wir wollen dir danken für diesen Abend und danken für so viel mutmachende Beispiele in deinem Wort. Die 4 Aussätzigen, sie waren so verstoßen, so verachtet, haben überhaupt nichts mehr gegolten. Und du hast sie gebraucht, um Tausende von Menschen zu retten. Ich bin so tief beeindruckt, weil auch wir sagen dürfen, der heutige Tag ist ein Tag guter Botschaft. Jeden Tag dürfen wir das so bezeugen, weil wir von dir Boten sind, ehemals kranke, aussätzige Menschen, heute gerettete, Geliebte von dir, mit einem wunderbaren Auftrag. Amen.